Dann begrüßen wir auch die Zuschauer zu Hause. Gut, also herzlich willkommen zur Vorlesung in Algebra. Heute ist es alles ein bisschen entspannter, denn heute wollen wir ein paar Beispiele zum Satz von Sylow berechnen. Dann habe ich noch eine Anfrage in Jean-Luc gekriegt, ob wir nochmal irgendwie konkret in der Gruppe rumrechnen können und da irgendwie sowas wie einen Normalteiler, einen Index oder auch mal die Ordnung auszurechnen. Dafür habe ich was vorbereitet. Und jetzt dann gehen wir vielleicht so noch ein bisschen gemeinsam das Kapitel über Gruppen durch und gucken mal, was ist eigentlich wichtig. Ich meine, anhand von den Beispielen werden wir schon viel sehen, was uns eigentlich viel hilft. Und dann ist jetzt die Frage vorweg, ist jemandem zwischendurch noch was eingefallen, wozu wir noch irgendwas heute in der Vorlesung machen sollen? Und hat sich bisher nicht getraut, das zu sagen oder keine Zeit gehabt, das zu sagen, irgendwie die E-Mail verschickt, die nicht angekommen ist, denn es ist keine E-Mail angekommen. Gibt es da noch was? Wird sich ja dann vielleicht im Laufe der Vorlesung stellen. Also traut euch ruhig, heute zu fragen. Ich gebe Jean-Luc wieder rum. Dann kann Frau Waldecker ja eventuell noch bei gewissen Sachen einen Podcast machen. Gut. Also, wir haben uns in der letzten Vorlesung mit dem Satz von Sylow beschäftigt. Und wir haben auch schon ein erstes Beispiel zum Satz von Sylow uns angeguckt. Wir haben uns Gruppen der Ordnung 6 angeguckt, falls wir uns daran erinnern, und festgestellt, dass Gruppen der Ordnung 6 immer genau eine 3-Sylow-Untergruppe haben und 2 Sylow-Untergruppen gibt es halt entweder eine oder 3. Für beide Möglichkeiten haben wir auch Beispiele gesehen, einmal nämlich die S3, die hat ja 6 Elemente und 3 2-Sylow-Untergruppen. Und dann haben wir noch ganz am Ende, so ganz kurz, eine Gruppe hingeschrieben, die war zyklisch und wurde von einem 6-Zyklus erzeugt. Es ist eine Gruppe der Ordnung 6 und die hat genau eine 2-Sylow-Untergruppe. Wenn man jetzt noch weitermachen würde, könnte man zeigen, dass das wirklich auch die einzigen Isomorphie-Typen von Gruppen sind. Also, dass jede Gruppe der Ordnung 6 entweder isomorph zu dem einen ist oder isomorph zu dem anderen. Gut, das machen wir mal nicht. Ich möchte ein anderes Beispiel noch anbringen. Und zwar möchte ich eine Gruppe untersuchen, die die Ordnung 2565 hat. Also, P-Sylow-Untergruppen kann G rein theoretisch haben. Stellen, was ist eigentlich der Schnitt von 2 P-Sylow-Untergruppen? Wie kann der Schnitt, der Durchschnitt, also,
verschiedene.
Für jede P, also für jede Primzahl P. Aber wir haben ja auch gesehen, dass für ganz viele Primzahlen, die einfach nur von der Ordnung 1 sind, Gruppen von der Ordnung 1, könnte man jetzt sagen, sind ganz toll, haben wir super verstanden, aber sind vielleicht auch nicht so interessant. Und um rauszukriegen, welche Primzahlen interessant sind, müssen wir halt irgendwie die Primfaktorisierung der Ordnung rausbekommen. Ja, was sieht man denn? Die Ordnung von G, die ist ja 2565 und das, was ich jetzt als erstes erkenne, was ich auch in der Klausur erkennen würde, ist, dass das durch 5 teilbar ist. Das kann man ja auch sehr schnell durch 5 teilen. Ich meine, 25 ist durch 5 teilbar, das ist also 500 und 65 durch 5 müsste 13 sein. Also 513. Gut, gucken wir mal auf die 513, wenn die ist jetzt nicht mehr durch 5 teilbar, schade, es ist ungerade, schade. Aber wenn wir die Quersumme bilden, sehen wir, das ist 9, also ist das Ganze durch 9 teilbar. Das ist also 5 mal 9 mal, was kommt jetzt da raus? Wenn man ein bisschen rumrechnet, erkennt man, dass das genau 57 ist. Also, zur Not einmal schriftlich dividieren. Ich bin sehr schlecht. Gut. Und von 57 sehen wir auch, dass es wieder durch 3 teilbar ist. Ja, wenn man meine zu erheben, ist es 60. Und 60 ist ja genau 20 mal 3, also ist das 19 mal 3. Das ist also 5 mal 9 mal 3 mal 19. Und wenn wir jetzt die Primfaktorisierung ein bisschen hübscher hinschreiben, sehen wir, das ist also 19 hoch 1 mal 5 hoch 1 mal 3 hoch 3. Und meine Lieblingszahl 27 spielt eine Rolle. Okay. Jetzt ist halt die Frage, wie groß sind die P-Sylo-Untergruppen von G? Stellt ruhig bitte Fragen, wenn ihr Fragen habt. Wir haben heute wirklich Zeit, Fragen zu beantworten. Also auch wenn man irgendwas nicht lesen kann, ich bin sehr gut da drin, mich in Kleinigkeiten zu verschreiben. Also wenn ihr irgendwas nicht lesen könnt oder irgendwo denkt, da ist ein Fehler drin, kann das sehr gut sein. Die sind natürlich alle didaktisch mit Absicht da drin, damit ihr besser aufpasst. Ja. Also wir sehen, die interessanten Primzahlen sind natürlich 9, 5 und 3. Nehmen wir uns erstmal eine uninteressante Primzahl her. Also es ist eine Primzahl. Verschieden von 19, 5 und 3. Nach dem Satz von Sylow wissen wir, es gibt eine P-Sylow-Untergruppe. Es sei P aus der Menge der P-Sylow-Untergruppen von G. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Fragen beantworten können. Wie groß ist das P? Kann mir das jemand sagen? Weiß es jemand? Ja.
Die Restlichkeit von P ist 1?
Genau. Weil P hoch 0 teilt die Ordnung von G und wie hoch 1 nicht mehr. Also ist die Mächtigkeit von G gleich 1. Also das heißt natürlich, dass P einfach nur die 1 ist. Wie viele P-Sylo-Gruppen hat denn jetzt G? Wie viele Gruppen der Ordnung 1 gibt es denn? Oder wie viele Untergruppen der Ordnung 1 gibt es? Ja. Wie viele Untergruppen der Ordnung 1 hat unsere ganz konkrete Gruppe G? Also wir stellen uns nicht sozusagen die Frage, wie viele Gruppen der Ordnung 1 können wir überhaupt bilden, sondern wie viele Untergruppen der Ordnung 1 kann unsere Gruppe G haben, die ja 2565 Elemente hat. Also sie kann ja maximal 2565 Untergruppen der Ordnung 1 haben, weil das ist ja die Anzahl der Teilmengen der Ordnung 1. Ja. Aber es gibt natürlich nur eine Untergruppe der Ordnung 1, weil wir nur ein neutrales Element der Ordnung 1 haben. Und das muss ja immer da drin sein. Und damit sind wir schon voll. Da. 1G. Ich schreibe da noch eine Begründung dazu. Einzige Untergruppe der Ordnung 1 von G ist, gibt es genau eine P-Sylo-Untergruppe. Ich kürze mal Sylo-Untergruppe mit Sylo-UGR ab. Also gehen wir weiter und gucken die nächste Primzahl an. 19. 3. G gleich 19. Und nehmen wir mal einen anderen Buchstaben. S aus der Menge der 19 von G. Welche Ordnung hat S? Ja, 19 teilt die, und, die Ordnung von G. 19 zum Quadrat, was auch immer das ist, teilt es nicht. Also können wir sagen, dann gilt, die Ordnung von S ist gleich 19. Jetzt ist wieder die Frage nach der Anzahl der P-Sylo-Untergruppen. Und ich bitte euch auch, das nicht zu verwechseln. Also die Größe der P-Sylo-Gruppen nicht zu verwechseln mit der Anzahl der P-Sylo-Untergruppen. Versucht ihr etwas über die Anzahl rauszukriegen, ja.
Was hatte das Quadrat von 19 teilt jetzt hier? Was hatte das mit der Argumentation zu tun?
Okay, ich sollte vielleicht einmal die Folie vom letzten Mal nochmal auflegen. So. Gucken wir drauf. Eine Sylo-Untergruppe ist eine Gruppe, deren Ordnung die größte P-Potenz ist. Wenn wir rauskriegen wollen, was die größte P-Potenz ist, müssen wir gucken, welche P-Potenz teilt noch die Ordnung von G und welche tut es nicht mehr. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man die Primfaktorzerlegung von der Ordnung von G so ordentlich aufschreibt, dann darf man das auch ablesen. So, das habe ich jetzt auf Video behauptet, ne? Also der Satz von Sylo, der jetzt sogar auflegt, gibt uns im Teil D, wie sagt man, Hinweise darauf, wie viele P-Sylo-Gruppen es geben könnte. Nach dem Satz von Sylo gilt Anzahl der Sylo 19 Untergruppen von G ist gleich dem Index von G im Normalisator in G von S. Wir wissen, dass S eine Untergruppe von seinem Normalisator ist. das bedeutet. Das ist nicht alle Informationen, die wir rauskriegen. Wir wissen ja auch, dass nach dem Satz von Sylow die Anzahl der P-Sylow-Untergruppen kongruent zu 1 ist modulo 19. Wird ja eine natürliche Zahl sein. Und mindestens 1. Die natürlichen Teiler von 5 mal 3 hoch 3 sind 1, kein Primfaktor. Das ist sowieso auch eine gute Übung, mal Teiler zu zählen. Ne? Kein Primfaktor ist 1. Ein Primfaktor, da können Sie 3 oder 5 haben. 2 Primfaktoren, da können wir 9 haben oder 15. 3 Primfaktoren, da ist dann die Möglichkeit 27. Oder 9 mal 5, das ist 45. Das waren jetzt 3. 4 Primfaktoren muss schon die ganze Zahl sein, also 5 mal 3 ist 3. Jetzt gucken wir doch mal, welche davon sind kongruent zu 1, modulo 19. Untergruppe steht, das ist das gleiche Prinzip. Das ist einfach nur anders aufgeschrieben. Gibt es erstmal Fragen zu dieser Analyse? Ja. Ja, erstmal hinten und dann vorne.
Ich wollte noch was zum Anfang fragen. Warum müssen wir nochmal das erste Untergruppe vom Normalisator?
Was ist denn nochmal der Normalisator in G von S? Das ist doch die Menge aller G auf G, für die gilt, dass S hoch G wieder
Ja, wenn das S aus S kommt und ich irgendein Element aus S mit S konjugiere, dann bleibe ich immer in S. Oder man könnte hier auch sagen, weil das hier ist ja die Menge aller G hoch minus 1 mal S mal G, wobei S aus S kommt. Okay, wenn das G aus S kommt, dann ist das, was hier steht, ein Produkt in S. Das heißt, diese ganze Menge bleibt in S, weil wir S Gruppen haben, das ist ganz gut gleich.
Aber ist da nicht jede beliebige Gruppe Normalteilung zu?
Jede Gruppe ist, liegt in seinem eigenen Normalisator.
Achso.
Das ist genau das Argument dafür, ja. Vielleicht einfach noch mal eine ruhige Minute aufschreiben, dann sieht man es auch wirklich.
Und dann war da vorne noch eine Frage, ja. Das war dieselbe Frage. Und Sie sehen, oder ihr seht, wenn ihr mal eine Frage habt, einfach stellen. Wahrscheinlich gibt es jemanden anderen, der genau die gleiche Frage hat. Also, bestes Beispiel. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zur nächsten Primzahl über. Nehmen wir die Primzahl 5. Thank you.
schreiben einmal halt die natürlichen Teile von 19 mal 3 mal 3 hin. Und dann schreiben wir das Ganze in Modulo 5 in eine Tabelle wieder einfach. Kein Primfaktor 1, ein Primfaktor 3 oder 19, zwei Primfaktoren 9 oder 3 mal 19 ist 57. 3 Primfaktoren, da haben wir 27 oder halt 19 mal 9 und 19 mal 9.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich mir sowas immer nicht merken kann. Modulo
5, 1, das passt, 3 passt nicht, 19 passt nicht, 9 passt nicht. Kommen wir zu 1, Modulo 5 ist immer einfach zu überprüfen. Da muss man noch die letzte Zahl gucken, das hier passt. Und 19 ist nochmal zu 4 Modulo 5, 27 ist nochmal zu 2 Modulo 5, 2 mal 4 ist 8, passt nicht. Wir haben also zwei Möglichkeiten. E somit rein theoretisch. Eine. Oder man schreibt nicht zwei Zahlen hintereinander. Genauso fängt man nicht mit einer Variable einen Satz an. Aber ja. Gut. Dann nochmal schnell die letzte Primzahl. Typ gleich 3 und U aus der Menge der Sylo 3 unterdrücken gilt. Ich würde jetzt, wenn ich das einfach noch im Standard F mache und jetzt hinschreiben, Q ist gleich 3. Die Mächtigkeit von Q ist 3, ist das richtig? Ja?
3 hoch 3.
Ist 3 hoch 3, genau. Also sehen wir auch mal, ich eine Sylo-Untergruppe, die nicht nur einen Fehler hat. Ich muss es jetzt schöner schreiben, 3 hoch 3, also 27. Und wieder können wir sagen, da Q enthalten ist in seinem Normalisator, folgt aus dem Satz von Sylo mit Hilfe von Lagrange-Satz. Normalisator in G von Q in jedem
Und auch das können wir relativ schnell analysieren.
Wenn die Teiler von 0,19, da gibt es nicht so viele, das ist eine Zahl, die Produkt von zwei Primzahlen ist. Die natürlichen Zahlen als Teiler. Von 5 mal 19, das ist eigentlich 5 mal 19, das haben wir schon mal ausgerechnet, oder? 95, richtig? Sind 1, 5, 19 und 95. Da jetzt die Anzahl der drei Silo-Untergruppen von G Kongruenz 1 zu 1 ist Modulo 3 nach dem Satz von Silo. Von Silo ist die Anzahl der Silo-Untergruppen Teiler der Gruppenordnung. Oder ich meine, Teiler der Gruppenordnung, das kann man vielleicht wirklich sagen, dass man das nach dem Satz von Silo weiß, aber wir interessieren uns ja nicht für die Gruppenordnung, sondern immer für die Gruppenordnung, wo wir den größten T-Anteil schon rausfaktorisiert haben. Also ich meine, wenn wir alle Teiler der Gruppenordnung hinschreiben, sind es ein paar mehr als diese vier. Gut, aber es gab noch eine dritte Frage in der Aufgabe, die ich gestellt habe. Und zwar ist jetzt noch so die Frage, wie können sich eigentlich zwei verschiedene P-Silo-Untergruppen schneiden? Also weil P und S verschiedene dann könnte es sein, dass es auch Silo-Untergruppen zu verschiedenen Primzahlen sind. Also falls P und S zu verschiedenen Primzahlen gehören, wenn wir jetzt verschiedene Primzahlen haben, dann sehen wir, dass ein GGT von der Ordnung von P und der Ordnung von S 1 ist. Und wieder richtig, ne? Ein GGT. Auch wenn es nur ein natürliches GGT gibt. So, dann gilt bla 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 und so. Also, P geschnitten S hat nur ein Element und somit P geschnitten S. So, wenn wir jetzt verschiedene P-Pseudo-Untergruppen haben und die zur gleichen Primzahl gehören, seien P von S aus Synthese P von B für ein festes, für eine feste Primzahl P. Sind 1 oder 5. Aber wir wissen ja auch, dass P ungleich S ist. Also ist ja P geschnitten S verschieden von S. Ja? Wenn der Schnitt gleich wäre, dann müsste das eine Untergruppe von S sein. P hat aber auch 5 Elemente. Wenn der Schnitt gleich wäre, müsste das auch eine Untergruppe von P sein. Und wenn es eine Untergruppe von P und von S ist, naja, man kann sich dann irgendwie überlegen, das muss dann irgendwie alles gleich sein. Und das geht. Gut. Wo war ich genau? Weil die verschieden sind, folgt auch hier, dass der Schnitt von den beiden nur aus einem Element bestehen kann und somit nur das einzige Element sich hält. Letzter Fall. So folgt auch wieder, dass P geschnitten S ein Teil davon S ist. In diesem Fall ist aber S hat 27 Elemente. Und was sind die Teile von 27? 1, 3, 9 und 27. 1 können wir ausschließen. Das heißt, wir haben hier wirklich Möglichkeiten. Also, der P geschnitten S, wie das verschieden ist, folgt. P geschnitten S könnte rein theoretisch 3, 9 oder 27 können wir. Wir können nicht 1 ausschließen, wir können 27 ausschließen. Der Schnitt kann nicht gleich sein. Wenn der Schnitt Ordnung 27 hat, dann ist der Schnitt gleich der Gruppe S. Wenn wir dann, wenn wir dann hier eine Untergruppe haben, die die gleiche Ordnung hat wie S, das heißt, die Gruppe ist gleich der Untergruppe. Deswegen schließen wir 1, 3 und 9 als Möglichkeiten ein und 27 als Möglichkeit aus. Ja, das war jetzt mal ein ausführliches Beispiel.
sehr ausführlich. Und da ist noch eine Frage, ja.
Kannst du bitte die vorletzte Zeile nochmal wiederholen, wie wir da drauf kommen? Dass das
also hier oder
die vorletzte.
Also die vorletzte Zeile. Wenn P gleich 5 ist, dann ist P geschnitten S ein Teiler von der Ordnung von S, also die Mächtigkeit davon. Die Ordnung von S ist 5. Und jetzt ist aber der Schnitt von P und S von S verschieden. Denn wäre der Schnitt von P und S gleich S, dann müsste P schon gleich S sein.
Wieso ist die Ordnung von S 5?
Weil es eine 5-Sylo-Untergruppe ist und unsere Gruppe die Ordnung 5 mal irgendwas von Teiler von S zu 5 hat.
Es könnte aber auch umgekehrt sein. Es könnte auch P die Ordnung 5 sein, haben und S nicht.
Nee, S und P haben beide die Ordnung 5.
Ah.
Das sind ja beide 5-Sylo-Untergruppen. Wir müssen alle 5-Sylo-Untergruppen haben Ordnung 5.
Gut, ich habe noch ein weiteres Beispiel vorbereitet oder mehrere weitere Beispiele. Und ich würde jetzt gerne fragen, wir können halt entweder jetzt beweisen, dass alle Gruppen der Ordnung 15 abelsch sind, oder wir können beweisen, dass Gruppen der Ordnung 12 immer einen Normalteiler haben, der eine P-Sylo-Untergruppe ist. Und ich frage jetzt mal einfach so nach dem Stimmungsbild, wer möchte zeigen, dass Gruppen der Ordnung 15 abelsch sind? So ein paar. Wer möchte zeigen, dass Gruppen der Ordnung 12 immer einen Normalteiler besitzen? Das sind ein paar mehr. Dann machen wir das. Wir nehmen uns eine 3-Sylo-Untergruppe von G her. Das dürfen wir machen, weil die existiert nach dem Satz von Sylo. Es sei P auf der Menge der 3-Sylo-Untergruppen von G. Schreibt mal dahinter, existiert nach Sylo. Ja, wenn P ein Normalteiler ist, dann sind wir fertig. Ist P ein Normalteiler von G, so folgt die Aussage. Sei also G kein Normalteiler von G, P kein Normalteiler von G, und das heißt, dass der Normalisator in G von P verschieden ist von G. Wir sehen, wir bringen also den Normalisator von P in G ins Spiel. Dann ist die Anzahl der Sylo-3-Untergruppen von G, was ja gerade gleich diesen Index von
vom Normalisator in G von E in G ist verschieden von 1. Gut.
Ich möchte jetzt gerne zählen, wie viele Elemente der Ordnung 3 in G liegen. Wie viele Elemente der Ordnung 3 liegen in einer P-Sylo-Untergruppe? Wie viele Elemente hat eine P-Sylo-Untergruppe? Wie viele Elemente hat eine 3-Sylo-Untergruppe, meine ich? Eine Gruppe der Ordnung 12. Wie viele Elemente hat eine 3-Sylo-Untergruppe? Ist es zu einfach oder versteht ihr die Frage gerade nicht oder ist es zu schwer?
Eine Rückmeldung.
P hat 3 Elemente. Eins davon hat Ordnung 1. Eins davon ist die Identität. Das heißt, wir haben noch 2 Elemente übrig. Nach dem Satz von Cauchy müssen wir mindestens ein Element der Ordnung 3 haben. Das andere ist das Inverse davon. Das heißt, es muss auch das ein Element der Ordnung 3 sein. Sein, dass eine 3-Sylo-Gruppe, dass zwei verschiedene 3-Sylo-Gruppen 2 Elemente der Ordnung 3 haben. Was meine ich? Kann es sein, dass zwei verschiedene 3-Sylo-Untergruppen ein gemeinsames Element der Ordnung 3 haben? Nein, das kann auch nicht sein, denn das ist so ähnlich, wie wir uns das unten überlegt haben. Der Schnitt von zwei verschiedenen 3-Sylo-Untergruppen muss ein Teiler von 3 sein, also von der Anzahl der 3-Sylo, von der Mächtigkeit der 3-Sylo-Untergruppe. Aber er darf nicht gleich 3 sein. Das heißt, der Schnitt muss aus einem Element bestehen und das 1-Element liegt ja auf jeden Fall im Schnitt drin. Insgesamt
E, genau, für 3 von D mal, also, D minus 1 gleich 4 mal 2, das sind 8 Elemente der Ordnung.
So ein Resultat in der Vorlesung, dass die Ordnung von einem Element einer Gruppe immer ein Teil davon der Gruppenordnung ist.
Dann hat T kein Element der Ordnung 3.
Aber das bedeutet doch, dass T die einzige Zwei-Sylo-Gruppe ist.
Ich meine, denn wenn ich das G alle Elemente der Ordnung 3 rausnehme, dann bleibt eine eindeutig bestimmte Menge übrig.
Diese Menge hier hängt ja gar nicht mehr von der Wahl von T ab. Wenn wir nur eine Zwei-Sylo-Untergruppe haben und die konjugieren, dann ist die Ordnung dieser Zwei-Sylo-Gruppe oder von dem Konjugierten ist ja dann wieder 4. Das heißt, das Konjugierte muss wieder eine Zwei-Sylo-Untergruppe sein. Und das heißt, es gibt, also die Zwei-Sylo-Untergruppe ist ein Normalteiler.
Also da, T hoch G, wieder eine Zwei-Sylo-Untergruppe ist von G für alle G auf G. Diese Elemente aber nur aus dem Element T besteht, folgt T ist ein Normalteiler von G.
Also wir sehen auch, wie man zum Beispiel zeigen könnte, dass irgendwas ein Normalteiler ist. Wir können zeigen, dass eine P-Sylo-Untergruppe ein Normalteiler ist, indem wir zeigen, dass es die einzige ist.
Du siehst aus, als hättest du eine Frage. Kannst du das nicht lesen?
Zwei stehen, denn die Primzahl ist ja 2.
Vielen Dank.
Achso, bei 1 und 2.
Weil das 1 Element genau Ordnung 1 hat, genau. Und dann brauchen wir noch ein anderes, also wir brauchen in P ein Element der Ordnung 3, das sagt uns der Satz von Cauchy. Und das Inverse hat dann aber die gleiche Ordnung. Und zwar, werden wir uns eine ganz konkrete Gruppe angucken. Und ganz im Ernst, ihr kennt noch überhaupt nicht so viele Gruppen. Die einzigen Gruppen, mit denen ihr eigentlich wirklich rechnen könnt, sind die symmetrischen Gruppen. Ja, vielleicht auch noch so ein bisschen irgendwelche arischen Gruppen, also Untergruppen von Vektorräumen oder. Aber wenn wir Normalteile bestimmen wollen, sind arische Gruppen nicht ganz so interessant, denn da sind ja alle Untergruppen Normalteiler. Also, was nehmen wir uns? Wir sagen mal, G soll sein das Erzeugnis von 1, 2, 3, 4 dieser Doppelkonstruktion. Und 1, 2, 3 als Untergruppe der S6. So. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was können wir über G aussagen? Wie gehen wir daran? Und jetzt kommt so ein bisschen so eine Art Standardstrategie, die man da fahren kann, die ganz häufig zum Ziel führt, von der wir jetzt hier sehen werden, dass sie nicht hundertprozentig zum Ziel führt. Deswegen brauchen wir so ein bisschen eine Idee mehr. Aber die erste Idee, die ich immer habe, wenn ich das Erzeugnis von so zwei Elementen sehe und sehe, dass es meine Gruppe G, frage ich mich als erstes, könnte es sein, dass das eine Element im Normalisator von dem anderen Element liegt? Also Strategie. Wenn wir wissen, G ist gleich A, B, die Frage ist dann, gilt A ist ein Element vom Normalisator in G von dem Erzeugnis von B? Fragezeichen. Ja?
Was sollen wir jetzt eigentlich bei der Gruppe aussuchen?
Wir wollen irgendwas über G rausfinden. Wir wollen ein bisschen sehen, was ist das eigentlich? Wir können ja mal gucken, was wir zwischendurch alles für Fragen beantworten. Wir wollen so ein bisschen gucken, können wir irgendwelche Normalteiler finden, können wir irgendwelche Indexe bestimmen, können wir die Ordnung bestimmen. Das waren ja so alles Fragen, die vorkamen. Und vielleicht möchte ich als erstes an die Ordnung von G ran. Falls ja, ist das Erzeugnis von A und das Erzeugnis von B eine Teilmenge vom Normalisator in G von B, denn B normalisiert das Erzeugnis von B. Wir hatten ja gerade, Untergruppen sind immer im Normalisator drin, also Elemente von Gruppen sind immer in dem Normalisator von der Gruppe drin. A haben wir gesagt, falls ja. Und dieses Erzeugnis ist ja in unserer Strategie gleich G. Und daraus würde folgen, dass G ein Normalteiler von B ist. Und wenn wir einen Normalteiler gefunden haben, dann können wir den genau. Also, das heißt, unsere Strategie ist, suche Normalteiler. können wir Normalteiler ganz leicht bestimmen. Wir müssen nicht überprüfen, dass alle Elemente wirklich im Normalisator liegen. Wir müssen nur überprüfen, dass unsere Erzeuger im Normalisator liegen. Weil wenn die Erzeuger da drin liegen, dann ist die kleinste Untergruppe, die die beiden Erzeuger enthält, auch in dem Normalisator enthalten. Und damit ist alles gleich. Probieren wir mal aus. Das Inverse von 1, 2, 3, 4 ist einfach 1, 2, 3, 4. Also gilt 1, 2, 3, 4. Dann kodieren wir nochmal das Element 1, 2, 3 mit 1, 2, 3, 4. Was kommt da raus? 1 geht auf 2, geht auf 3, geht auf 4, 1, 4, 2 geht auf 1, 1 geht auf 2, 2 geht auf 1, ah ne, ich muss noch 4 weiter machen, 4 geht auf 3, 3 geht auf 1, 1 geht auf 2, 2 geht auf 1, 1 geht auf 2, 2 geht auf 1, das heißt, wir schließen hier. Was bleibt übrig? Die 3. Die 3 geht auf die 4 und die 4 geht auf die 3, die 3 geht auf die 4. Ja gut, das ist kein Element von 1, 2, 3. Das sehen wir ja relativ schnell, denn diese Permutation bewegt die 4. Alles, was in dem Erzeugnis von 1, 2, 3 liegt, bewegt nur die Elemente 1, 2 und 3. Die 4 wird festgelassen. Okay. Blöd. Vielleicht klappt es ja andersrum. Das Inverse von 1, 2, 3, Zyklen kann man immer einfach umdrehen, ist 1, 3, 2. Es wird 1, 3, 2 mal 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3. Das ist das gleiche wie. Die 1 geht auf die 3, die 3 geht auf die 4, also geht die 1 auf die 4. Die 4 geht auf die 3 und die 3 geht auf die 1, das geht zu. Die 2 geht auf die 1, die 1 geht auf die 2, die 2 geht auf die 3. Dann können wir nochmal überprüfen, die 3 auf die 2, die 2 auf die 1, die 1 auf die 2, das sieht so aus.
Auch doof, ne?
Liegt auch nicht in dem Erzeugnis von 1, 2, 3, 4. Wir sehen ja, das Element ist invers zu sich selbst, das heißt, es ist ein Element der Ordnung 2. Und in dem Erzeugnis liegt also nur dieses Element und die Identität, und das ist nicht die Identität und auch nicht das Element selbst. Aber, jetzt erinnert euch doch mal an die Übungsaufgabe, die ihr jetzt gerade abgegeben habt. Ich habe jeder eine Kappe.
Das da liegt nicht.
Ja. Erinnert euch doch mal an diese nette letzte Aufgabe, die ihr nicht heute abgegeben habt, sondern vor einer Woche, die wir gleich ausführlich besprechen werden. Ihr habt gezeigt, dass diese Gruppe N, die bestand aus der Identität 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 und 1, 4, 2, 3, dass das eine Untergruppe, überhaupt eine Gruppe ist. Also davon sehen wir, das ist eine Untergruppe.
Und jetzt von G. Na, wir sagen erstmal von der SX. Alle Elemente liegen in der SX. Ihr habt gezeigt, dass es eine Untergruppe ist.
Nach Übung.
Und was stellen wir fest?
Element 1, 2, 3 kombinieren. Eins geht auf die 3, 2, 3, 1 fällt fest. 1 fällt fest, 1 fällt fest. 1 geht auf die 3, die 3 geht auf die 2, die 2 geht auf die 3. Die 3 geht auf die 2, die 2 geht auf die 3, die 3 geht auf die 1. Das sieht so aus.
Wahrscheinlich auch ausgerechnet, als ihr das nachgerechnet habt. Okay, was heißt denn das jetzt insgesamt? Insgesamt können wir jetzt also feststellen, dass das n kein Triktat, eine Untergruppe von G ist. Denn alle Elemente aus G haben wir gerade irgendwie dargestellt als Produkte von Elementen aus G. Was können wir noch feststellen?
Dass das Element 1, 2, 3, 4 im Normalisator in G verändert. Denn das liegt ja in N. Aber auch das Element 1, 2, 3 liegt im Normalisator in G von N. Denn wenn wir irgendein Element aus N mit 1, 2, 3 konjugieren, landen wir wieder in N. Das haben wir festgestellt. Ja, wenn jetzt beide Erzeuger von unserer Gruppe G im Normalisator sind, dann folgt, dass N, also das G, gleich dem Erzeugnis von 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4 gleich dem Normalisator in G von N ist. Also ist N ein Normalteiler . So, und jetzt können wir weiter mit der Standardstrategie fahren. Wir haben also jetzt einen Normalteiler gefunden. Warum ist das sinnvoll? Es folgt, wenn wir einen Normalteiler mit irgendeiner Untergruppe multiplizieren, dass das eine Untergruppe von G ist. Ja? Denn das folgt aus Lemma 10.9. Ich glaube, das war Lemma 10.9. Das war Lemma 10.9. Das war Lemma 10.9. Okay. Also ist G auch eine Untergruppe von N mal dem Erzeugnis von 1. man schreiben als das Produkt von zwei Gruppen.
Und wenn wir uns jetzt mit so einer Frage beschäftigen wie, was ist die Ordnung, dann sind wir an dieser Stelle extrem glücklich. Denn hierfür haben wir eine Ordnungsformel. Das ist Lemma 10.3.
Die Mächtigkeit von B ist jetzt nämlich die Mächtigkeit von N mal die Mächtigkeit von der Gruppe, die von 1, 2 und 3 von dem Zyklus erzeugt ist, geteilt durch der Mächtigkeit vom Schnitt. N steht da oben, hat vier Elemente. Der Zyklus 1, 2, 3 ist ein 3-Zyklus, das heißt, das Erzeugnis davon hat drei Elemente. Wenn wir eine Gruppe der Ordnung 3 mit einer Gruppe der Ordnung 4 schneiden, dann muss der Schnitt ein Teiler von 4, also muss die Mächtigkeit vom Schnitt ein Teiler von 4 und 3 sein. Ein GGT von 4 und 3 ist 1. Also hat G die Ordnung 12.
Und wenn wir jetzt wissen, was die Ordnung von G ist, können wir die Ordnung ausrechnen, also oder können wir den Index zum Beispiel ausrechnen von N in G.
Das ist nämlich jetzt einfach die Mächtigkeit von G geteilt durch die Mächtigkeit von N, also 12 durch 4, 3.
Was können wir noch über G aussagen?
Na, wir haben hier unten gesehen, dass das Element 1, 4, 2 auch in G drin ist. Ja, 1, 4, 2 in G ist, sind das Erzeugnis von 1, 2, 3 und das Erzeugnis von 1, 4, 2 3 Silo-Untergruppen.
Ja, gerade eben haben wir festgestellt, dass eine Gruppe der Ordnung 12 entweder eine oder vier 3 Silo-Untergruppen hat.
Das war irgendwie ein bisschen versteckt im Beweis mit drin. Wie sieht unser G jetzt eigentlich aus? Wir haben hier die Gruppe G, hier haben wir meinetwegen die Gruppe 1 und hier ist unser N. Wir wissen, dieser Index hier ist 3 und das, was hier steht, hat Ordnung 4. N. Aber N selber hat ja auch noch ganz viele Untergruppen. N selber hat die Untergruppen, die von den einzelnen Elementen erzeugt werden. Das ist jetzt wirklich ein bisschen klein. Das ist, also hier stehen die verschiedenen Doppeltransformationen dran. Sie hinten wahrscheinlich nicht lesen und Sie zu Hause wahrscheinlich auch nicht, deswegen nochmal, wir sollen einfach die Erzeugnisse von den drei Doppeltranspositionen stehen. Und dann haben wir noch vier, drei Silo-Untergruppen. Machen wir die eine mal dahin, die eine dahin. Das heißt, ihr diese Bilder lustig findet, aber es irgendwie toller finden würdet, wenn die Bilder auf dem Kopf stehen, dann kommt in die Galois-Theorie nächstes Semester.
Denn da wollt ihr solche Bilder auf dem Kopf stehen. Gut. Was wollte ich denn noch über diese Gruppe rauskriegen? Wir könnten mit dieser Gruppe jetzt noch ein bisschen mehr rechnen. Wir könnten vielleicht jetzt auch mal gucken, welchen Index hat denn G in der S6?
Das war ja die Frage nach dem Index. Naja, die S6 hat 4 fakultative Elemente, 6 fakultative Elemente, also 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 durch 12. Das heißt, wir haben 3 mal 4 mal 5. 4 mal 5 ist 20, mal 3 ist 60. Ganz schön viel. Also das heißt, unsere Gruppe G ist relativ klein in der S6. Was könnten wir noch machen? Wir könnten gucken, ob wir Elemente aus der S6 finden, die unsere Gruppe G normalisieren. Wir könnten Elemente versuchen, aus der S6 zu finden, die unsere Gruppe G zentralisieren. Wir könnten uns überlegen, was G selber für ein Zentrum hat. Und das sage ich jetzt, werfe ich alles mal so ein bisschen in den Raum, weil ich ja eigentlich auch versprochen habe, so ein bisschen nochmal durch die Vorlesung zu gehen und ein bisschen überlegen, was halt jetzt in dem Kapitel Gruppentheorie eigentlich wichtig war. Und wenn wir jetzt mal gucken, und wir fangen einfach mal an, das durchzublättern, dann sehen wir, naja, diese Ordnungsformel, ich glaube, das war Lemma 1,3, die scheint sehr wichtig zu sein. Die brauchen wir andauernd, wenn wir irgendwelche Ordnungen ausrechnen. Diese Ordnungsformel können wir nur dann anwenden, wenn wir wissen, dass unsere Gruppe ein Produkt von zwei Untergruppen ist. So ein Produkt können wir auf zwei Art und Weisen hinkriegen. Hier haben wir es jetzt gerade geschafft, einen Normalteiler zu finden. Und wenn wir einen Normalteiler haben, dann wissen wir immer, dass ein Normalteiler mit einer Untergruppe zusammen, also als Produkt, eine Untergruppe bildet. Das ist Lemma 10.9. Das ist auch wichtig. Es könnte aber auch sein, dass wir nur zwei Untergruppen haben, aber deren Produkt vertauschbar ist. Das ist, glaube ich, Lemma 10.2. Ja, in dem ganzen Prozedere schwirrt dann noch irgendwo der Satz von Lagrange mit rum. Und Sätze mit Namen sind ja sowieso immer wichtig, ne? Also der Satz von Lagrange, der Satz von Sylow, das sollte man vielleicht sich merken. Was haben wir noch gebraucht? Wir haben gebraucht, wie wir die Ordnung von der zyklischen Gruppe bestimmen. Das habe ich hier so ein bisschen versteckt gemacht. Also diese Gruppe, die von dem Zyklus 1, 2, 3 erzeugt wird, ist zyklisch. Ich habe einfach gesagt, dass die Ordnung 3 hat. Aber es könnte ja mal sein, dass man ein Element hat, von dem man nicht weiß, welche Ordnung das ist. Das heißt, man muss dann, um die Ordnung rauszukriegen, rausfinden, welches das kleinste, die kleinste natürliche Zahl ist, mit der ich meinen Erzeuger immer wieder mit sich selbst mal nehmen muss, bis 1 rauskommt. Ich meine, 1, 2, 3 mal 1, 2, 3 ist das gleiche wie 1, 3, 2. 1, 3, 2 mal 1, 2, 3, das steht hier unten. 1, 3, 2 mal 1, 2, 3 ist 1. Das heißt, 3 ist wirklich diese kleinste natürliche Zahl. Das haben wir uns auch überlegt. Dann kommt so ein Teil in der Vorlesung, wo es erstmal um Homomorphiesätze geht. Die Homomorphiesätze, die sind immer toll, wenn man irgendwas beweisen will. Also ganz häufig, wenn man halt wirklich eine tiefer liegende Aussage beweisen möchte, dann nutzt man irgendeinen Homomorphiesatz, um halt irgendwie an die Struktur ranzukriegen. Komm.
Ich meine, das habt ihr auch gemacht, als ihr dann halt zum nächsten Thema gekommen seid, zum Thema Operation. Und irgendwie euch überlegt habt, dass ihr sehr, sehr viele Untergruppen, sehr, sehr viele Gruppen als Untergruppe von der symmetrischen Gruppe verstehen könnt. Das war der Satz von Kaylee. Und das Thema Operation ist halt auch wichtig. Was für Operationen kennen wir eigentlich?
Oder welche Operationen, die wir kennen, sollten wir verstanden haben, wie das in etwa funktioniert?
Da gibt es zwei wesentliche Sachen.
Und zwar einmal, wenn ich eine Untergruppe von einer symmetrischen Gruppe habe, wie zum Beispiel das E, was ich gerade weggewischt habe. Also wenn ich eine Gruppe G habe, die eine Untergruppe von einer Sn ist, n aus den natürlichen Zahlen, dann wird G auf der Menge 1 bis n. Permutation. Also, oder eine andere Gruppe, also eine andere Operation, die wir immer wieder angewendet haben, ist Konjugation.
Und wofür interessieren wir uns bei Konjugation?
Oder bei Operationen, im Allgemeinen? Wir interessieren uns für Bahnen, Stabilisatoren, oder auch für Fixpunkte. Frau Waldecker hat ein großes Projekt, in dem sie forscht, in dem sie eigentlich über Gruppen forscht, die irgendwie wirken und dabei besonders wenige Fixpunkte haben. Also wo die einzelnen Elemente wenige Fixpunkte haben. Da schreibt Patrick auch in dem Bereich seiner Promotionsarbeit. Wenn wir jetzt mal gucken, in den Übungen haben wir geübt, wie wir so Bahnen hier oben ausrechnen können. Stabilisatoren. Wenn wir mal auf die Konjugation achten, wenn wir auf den Untergruppen operieren per Konjugation, dann sind die Stabilisatoren die Normalisatoren. Wir fragen uns ja, welche Untergruppe wird, von welchen Elementen wird eine Untergruppe festgelassen. Wenn wir uns Konjugation auf Elementen angucken, dann fragen wir uns, welches Element wird. Welche Elemente lassen unser festes Element G fest? Per Konjugation. Das ist der Zentralisator. Und der Zentralisator von der ganzen Gruppe G ist dann wieder das Zentrum. Das Zentrum ist also eine Gruppe, die wir nicht vergessen sollten. Das ist eine ganz wesentliche Gruppe. Von P-Gruppen haben wir gesehen, dass das Zentrum immer nicht leer, also nicht eins ist. Ja, und was haben wir noch gemacht? Natürlich jetzt diese ganze Sylow-Operation-Sache. Also nicht Operationssache, die ganze Analyse mit Sylow. Wir können bestimmen von einer Gruppe mit fester Ordnung, wie viele P-Sylow-Gruppen es rein theoretisch geben kann. Wir haben noch ungefähr 2 Minuten. Soll ich zu irgendwas noch mehr sagen? Ihr seht alle semi-glücklich aus, also stellt noch Fragen in den Übungen. Schreibt Frau Waldecker, wenn ihr von irgendeiner Sache, die ich jetzt so erwähnt habe, auf einmal gemerkt habt, oh, das kommt mir so unbekannt vor, das habe ich noch nie gehört, dann sagt, dazu möchtet ihr einen Podcast haben. Ich hoffe, wir sehen uns heute in den Übungen oder halt zur Seminarvorstellung. Ansonsten schönes Wochenende und so weiter bis zum Workshop.